Lukas 2, 22 bis 35 nach der neuen Genfer Übersetzung. Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, indem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorschrieb. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm, und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, für das die Nationen erleuchtet, und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über das Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Es ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch deine Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an dem Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind.
Weihnachten ist vorüber. 7 Tage nach Weihnachten. Die heilige Nacht mit all den großen Wundern ist verklungen. Der Gesang der Engel, ihre Stimmen, das Lob und auch die Hirten gehen wieder ihrer normalen Arbeit nach. Eine Woche nach Weihnachten ist die Welt, wie sie vorher auch war. Und auch für Maria geht es wieder in den alltäglichen Dingen voran. Das, was wir am Anfang gelesen haben, ist das, was Eltern in der Antike, in Jerusalem, in Israel gemacht haben. Sie haben das Erstgeburtsopfer gebracht, dafür sind sie in den Tempel gegangen. Eigentlich gehört ja alles Gott und ihm gehört das alles letztlich, aber vor allem das Erste, das Beste, auch ein Blick darauf, dass man ja nicht weiß, ob man ein zweites oder drittes oder viertes Kind bekommt, ist das eigentlich, was Gott Ehre macht und ihm letztlich auch zeigt, dass man ihn ehrt und auf ihn schaut. So hat es Gott im Gesetz, in Gottes Wort weitergegeben. Und weil Gott keiner ist, der irgendwelche Menschenopfer sucht und so weiter, hat er im Prinzip so einen Ersatz dann gegeben. Tiere wurden anstelle letztlich des Erstgeborenen geopfert, so wie es zum Beispiel bei dem ersten Heiligen, der in der Reihe der Erwählten des Volkes Israel, der Gläubigen steht, nämlich Abraham. Er musste eigentlich auch seinen Erstgeborenen Isaak opfern und da hat Gott eben auch einen Ersatz gegeben. Das Tier, das an seiner Stelle letztlich geopfert und Gott gegeben wird. Und so machen das dieses junge Ehepaar auch. Bethlehem und Jerusalem sind also ganz in der Nähe. Später kommen ja auch noch die Heiligen, die kommen also später noch zurück. Offensichtlich sind sie dann auch wieder zurückgegangen nach Bethlehem und haben sich dort aufgehalten. Aber nach 8 Tagen musste eben dieses Opfer gebracht werden und so ziehen sie nach Jerusalem und das wird uns dann in Kapitel 2 in den ersten Versen präsentiert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch unsere Situation. Wir sind auch jetzt 7 Tage nach Weihnachten. Auch bei uns ist sozusagen zwar brennt der Baum noch und vielleicht auch die Kerzen auch noch, den Adventskranz haben wir auch noch da, aber so die romantische Stille und die romantische Stimmung, das, was so Weihnachten ausmacht, das ist nicht mehr da. Die Festgäste sind zum Teil auch schon wieder abgereist. Der Alltag hat sich in den letzten Tagen auch breit gemacht. Und so war es bei diesem jungen Ehepaar eben auch. Eine Woche nach Weihnachten in den vorgeschriebenen Bahnen des alltäglichen Lebens. Und wenn man sich dann die Situation dieses jungen Ehepaars oder der jungen Familie anschaut und sich dann überlegt, als sie dann in den Tempel gegangen sind, was die Umstehenden gedacht haben, vielleicht der eine, was soll aus diesem Kind werden, in diesen unsicheren Zeiten überhaupt noch Kinder in die Welt zu setzen, was soll das? Ich kann mich noch erinnern an meine Oma, die auch sagte, wie kann man eigentlich in unsicheren Zeiten noch Kinder in die Welt setzen, obwohl sie, meine Mutter, 1945 geboren wurde. Ich habe das nicht so ganz verstanden, also ein bisschen irgendwie schizophren. Also 1945 war ja auch eigentlich Deutschland am Boden, mitten im Krieg gezeugt. Ja, können wir auch sagen, dass das nicht so passte. Aber dieser Gedanke, in welche Welt wird dieses Neugeborene geboren? Ja, lohnt es sich noch? Gibt es überhaupt noch Hoffnung? Die Römer sind im Land, es gibt keine Hoffnung. Und auch im Blick auf diese Umstände, in denen jetzt nicht nur politisch dieses Kind hineingeboren wurde, mit der ganzen Familie, auch mit den Eltern, ist ja alles andere als toll. Sie sind außerhalb ihrer Heimat, sind jung verheiratet, sehr wahrscheinlich im Teenageralter. Die Geburt war jetzt auch nicht so toll, auch die Schwangerschaft, weil der Vater eigentlich nicht Josef war. Also alles andere als toll, die Umstände und hinzu noch auch die wirtschaftlichen Umstände, in der sie da leben und dieses Kind geboren wurde, war ja alles andere als toll. Hier wird nämlich in einem Text in Vers 25 auch beschrieben, Vers 24 beschrieben, dass sie Turteltauben opferten. Das war eigentlich nicht das normale Opfer, was man bei diesem Erstgeburtsopfer gab. Normalerweise war ein Schaf dran, aber ein Schaf war natürlich sehr viel wert. Und deswegen hatte Gott auch im Gesetz schon vorgeschrieben, dass nicht jeder das Gleiche opfern musste, sondern Leute, die arm waren und nicht so viel Kohle hatten, dass sie eine Möglichkeit hatten, dass sie sich nicht völlig überschuldeten und völlig in den finanziellen Ruin kamen, dass sie eben minderwertiges Opfer gaben. Und das waren eben diese Turteltauben. Zeigt eben, was die soziale Struktur oder Hintergrund dieser heiligen Familie war. Nicht nur, sagen wir, am Heiligabend gesehen, nicht nur, dass der König Juden nicht in Jerusalem geboren wurde, nicht im Königspalast, sondern in einem Stall. Nein, es war eine total ärmliche Familie. Das ist die Realität. 7 Tage nach Weihnachten. In einer Situation, wo man sagen würde, jetzt sind wir wieder bei der Realität angekommen. Und wir vielleicht und du und ich auch. Wir haben weiterhin Schmerzen, wir sind weiterhin alt. Wir sind häufig auch wieder alleine, einsam. Die Kinder sind wieder weg. Ja, eben wie immer. Und dann kommt es zu dieser Wahnsinnsbegegnung mit diesem alten Mann, Simeon. Und das ist schon erstaunlich, wenn man sich dann überlegt, was da passiert. Er wird ja ein bisschen vorgestellt, er ist schon alt, kurz vorm Ende seines Lebens. Er hat den Heiligen Geist, was war damals ungewöhnlich, denn nur bestimmte Amtsträger hatten den Heiligen Geist. Er war in jeglicher Beziehung was Besonderes. Er wartete auf das Heil das über Jahrhunderte Menschen erwarteten in Israel, auf das Heil Gottes, auf den Messias, der Rettung schafft. Also er ist schon was Besonderes in vielerlei Hinsicht, aber wie er da drauf ist und was er da macht, das ist schon relativ ungewöhnlich. Und deswegen will ich diese Verse auch nochmal uns vor Augen führen. Aus Kapitel 2, die Verse 25 und folgende. Und siehe, also die Siehe betont, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartet auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach den Gewohnheiten des Gebetes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach diesem Wort in Frieden, denn meine Augen haben den Herrn gesehen, dass du bereitet hast im Angesicht aller Völker ein Licht zur Offenbarung für die Nation und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Was ist mit diesem Simeon los? Man muss sich diese Szene vorstellen. Eine Familie mit einem Kind, ärmlich zwar, aber so Familien, die es sehr wahrscheinlich damals in Israel eine Menge gegeben haben, die das Gleiche taten wie dieses Ehepaar, die in den Tempel gingen, um ihr Erstgeburtsopfer zu geben. Und dann kommt ein wildfremder, alter, älterer Herr, zugerannt, lobt Gott, ehrt und entreißt ihn sozusagen den Säugling vom Arm und flippt im wahrsten Sinn des Wortes aus. Also wirklich eine Szene, die seinesgleichen sucht. Also er fragt sich, was ist mit diesem Kerl los, dass er sowas Wahnsinniges da tut? Warum macht er das? Was können wir von diesem Simeon lernen, auch für uns, auch im Blick auf das neue Jahr? Auch im Blick darauf, dass Weihnachten vorbei ist, mit all dem Schönen, dem Frieden, der romantischen Stimmung, wo wir vielleicht auch die Herrlichkeit Gottes gesehen haben, gemerkt haben, die Botschaft, die hat uns berührt, die Botschaft der Engel, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Euch ist ja heute der Heiland geboren, aber jetzt 7 Tage nach Weihnachten, scheinbar alles vorüber. Wie kann es sein, dass dann dieses Kind uns auch weiterhin prägt? Was können wir von dem Simeon lernen? 3 Punkte. Das erste, ihm gehen die Augen auf. Wie heißt es im Text, Vers 30, denn meine Augen haben den Herrn gesehen. Vermeintlich, in unseren Landen hat doch fast jeder den Herrn gesehen, oder? Ich war jetzt ein paar Tage an der Nordsee, in jedem Dorf gibt es eine Kirche, überall stehen Kreuze. Ja, hier im Siegerland ist es auch noch anders, ist es vielleicht sogar noch stärker. Jeder ist in Konfirmandenunterricht gegangen und gerade vielleicht wir Älteren haben vielleicht auch noch sogar einen Pfarrer gehabt, der uns Gottes Wort weitergegeben hat. Wir mussten Bibelverse lernen, Lieder auswendig lernen. Also wir haben den Herrn doch alle gesehen. Und die meisten sind auch vor einer Woche an Heiligabend im Gottesdienst gewesen, haben Stille Nacht oder Udo Fröhliche gesungen. Wir haben den Herrn doch alle gesehen, oder? Aber das ist der Punkt, im Blick auf diesen Text her. Es ist ein Unterschied, Jesus vom Hörensagen zu kennen, nur von Liedern, viel zu wissen, aber Jesus letztlich nicht wirklich zu begegnen. Meine erste Stelle war in Aachen. Da war ich als Prediger, eine sehr überaltete Gemeinde. Und die meisten waren zum Beispiel Geflüchtete aus Ostpreußen, die dann dort in die landeskirchliche zuerst und dann später Stadtmission Aachen gegangen sind. Aber es gab ein paar wenige, die aus dem Katholizismus, aus dem katholischen Hintergrund, Aachen ist ja katholisches Rheinland, zum Glauben an Jesus gekommen sind. Übrigens unter anderem einer, der hieß Hubert. Und er sagte mir mal im Gespräch, weißt du, von Gott wusste ich auch schon vieles, von Jesus auch. Ich bin in der katholischen Kirche aufgewachsen, bin jeden Sonntag in die Messe gegangen, war Messdiener. Ich kannte Gott, ich kannte auch irgendwie Jesus. Ich habe auch gebetet. Ich habe den Rosenkranz gebetet. Aber Jesus habe ich nicht gesehen. Und es kann eben so sein, dass man ja zwar in einem frommen Hintergrund aufwächst, aber Jesus nicht sieht und ihm nicht begegnet. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du heute Morgen aus Tradition, wie damals Hubert eben in die katholische Kirche auch zur Messe gegangen sind, aus Tradition hier hingehst, oder ob es wirklich mal einen Tag in deinem Leben gegeben hat, wo du sagst, jetzt habe ich Jesus begegnet. Nicht dem Jesus meiner Mutter oder meiner Großmutter, sondern ich persönlich bin ihm begegnet. Letztes Jahr war ja auch die Filmpremiere von Philipp Mickenbecker und er ist ja durch eine Frau zum Glauben gekommen aus seinem Hintergrund. Er wuchs in einer sehr streng gläubigen Familie auf, aber hat sich bewusst dagegen gesträubt. Er hat sogar andere in seiner christlichen Schule, wo seine Eltern ihn hingeschickt haben, versucht, von dem Glauben wegzubringen. Indem er ständig mit ihnen diskutierte, das, was sie glaubten, wäre totaler Humbug. Bis durch das persönliche Erlebnis und die persönliche Begegnung mit dieser Frau, die ihm erzählte, ja, deine Geschichte ist eigentlich auch meine Geschichte. Sie kam in eine Krise und merkte, das, was sie eigentlich am Glauben hatte, war eigentlich nur Fassade. Sie war dem lebendigen Jesus eigentlich nie begegnet. Sie hatte nicht das Heil in Jesus wirklich erlebt. Bis zu dem Augenblick, wo sie sich wirklich zum ersten Mal ganz bewusst und ganz ehrlich an Jesus wandte und Jesus in ihr Leben trat. Und das hat Philipp Mickenbecker auch den Mut gegeben, sich auch an Jesus zu wenden und ihm persönlich dann zu begegnen, durch sein Wort, dass Jesus ihm Frieden ins Herz gegeben hat. Und wenn du sagst, ja, das trifft eigentlich auch auf mich zu, ich bin zwar in Umfeld groß geworden, aber eine echte Begegnung zu Jesus habe ich nicht. Dann ist vielleicht heute, 7 Tage nach Weihnachten, Zeit, dass du wirklich dem Heiland begegnest. Denn auch für dich ist der Heiland geboren. Und auch du darfst das Heil in diesem Heiland, Jesus Christus, sehen. Nun, es würden vielleicht einige von euch argumentieren, du tust jetzt so, als ob der Simeon so ein Ungläubiger ist. Von daher passt es nicht ganz, was wir jetzt in den letzten Minuten so betrachtet haben. Denn unser Simeon ist jemand, der ja schon auch mit Jesus unterwegs war. Er hatte den Heiligen Geist in sich und er war gerecht und rechtschaffen. Aber, und das ist eben der Punkt, er hatte Jesus noch nicht so gesehen. Und ich glaube, das ist vielleicht eine zweite Anwendung dessen, was wir in diesem ersten Punkt von Simeon lernen können. Dass es auch bei denjenigen, die mal so einen Anfang mit Jesus gemacht haben, die mit Jesus eigentlich unterwegs sind, die recht und rechtschaffen sind, die sich nach Gottes Wort richten, und darauf vertrauen und sich auch nach Jesus orientieren, es doch Situationen im Alltag gibt, wo man Jesus eben nicht sieht. Denn meine Augen haben den Herrn gesehen. Seien wir nochmal ehrlich, haben wir Jesus, unseren Herrn, den Herrn, wirklich vor Augen? Sehen wir darauf? Vielleicht irgendwann mal war das der Fall. Und es gibt vielleicht Situationen im Alltag, im Gottesdienst, wo du merkst, ja, jetzt redet Gott zu mir. Aber wie ist es im Alltag? Sind deine Augen wirklich auf Jesus fokussiert? Es gibt einen schönen Vers, der mich schon seit Jahrzehnten auch anspricht, aus Epheser 4, der aus meiner Sicht sehr gut in diesem Zusammenhang passt. Vers 18, Kapitel 1. Er, eben Gott, erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes der Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die ihn aus den Toten auferweckt hat. Das wünsche ich dir persönlich auch, diese Begegnung mit Jesus, dass dieses Heil dir vor Augen ist, was Jesus für dich am Kreuz und in der Auferstehung getan hat. Und nicht nur mal grundsätzlich, sondern im Alltag, in den Herausforderungen, eben 7 Tage nach Weihnachten und eben nicht nur in den Hochzeiten, wo man sich sonntags begegnet, sondern dann im Alltag eben Jesus vor Augen zu haben. Seine Macht und aus der Kraft der Auferstehung zu leben. Und das ist eben kein Automatismus, denn so wie es auch später in Epheser 3 heißt, Christus wohnt in unseren Herzen mit seiner Kraft, seiner Auferstehung, nicht automatisch, wenn wir einmal den Finger gehoben haben oder die Hand gehoben haben und sagen, ich will Jesus folgen, sondern seine Kraft, seine Nähe, mit all dem Segen und der Hoffnung, dem Erbe, was wir in Christus haben, das bekommen wir natürlich frei, aber nur im Glauben. Wie es hier auch in unserem Text in Epheser 1, Vers 19 heißt, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Christus wohnt im Glauben in dir. Ob du geprägt bist von Angst, von Not, von Materialismus, von Sorgen, von den Dingen dieser Welt, hängt davon an, an wen du glaubst, worauf dein Fokus ist, woran du dein Heil siehst. Ob du den Fokus, deine Sicht, wenn du morgens aufstehst, auf deine Schmerzen hast, auf die Sorgen um deine Kinder, den Fokus auf deinem Alter hast, deine Gedanken dich darum kreisen und dann immer mehr Sorgen aufkommen oder um deinen Arbeitsplatz oder was aus dieser Welt wird, aus der Finanz-, Weltkrise und so weiter. Worauf du siehst, das prägt letztlich dein Handeln. Ob du dich zersorgst, ob du dich im Alltag nur um dein Haus und deinen Hof und deine Kinder kümmerst oder ob du den Fokus wirklich auf Jesus hast. Das wünsche ich dir. Unser Simeon, dem hat der Heilige Geist das geschenkt, was in Epheser 1, Vers 18 steht. Er erleuchtete seine Augen, die Augen seines Herzens, dass er wirklich den Heiland sieht. Und nicht nur einmal grundsätzlich, sondern jeden Tag neu. Das prägte ihn. Und das wünsche ich dir persönlich auch für dein Leben. Dass nicht die Sorgen dich im Griff haben, dass du dich gedanklich und sichtweise nicht darum drehst, was so schwierig sein wird im Alltag, und dass dann das da auch dein Handeln prägt, dass du ständig über die Probleme und die Schwierigkeiten redest, sondern ja, der Auferstandene, seine Kraft, seine Möglichkeiten dich prägt. Dass du nicht auf deine Schwächen und auf deine Fehler, auf deine Begrenzungen schaust, was du für Mist gebaut hast, sondern dass du es Jesus sagst und der Gewissheit, dass er, der Auferstandene und der für dich am Kreuz gestorben ist, das alles hinweggetan hat, dass du immer neu anfangen kannst und deswegen mutig, zuversichtlich und befreit, ohne dass du dich selbst verdammst oder eben auch andere durchs Leben gehen kannst und darfst. Das Zweite, was an diesem alten Simeon auffällt, ist, dass er auf die Erfüllung von Gottes Zusagen wartet. Sehr eindrücklich, er wartete auf den Trost Israels, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass bevor er stirbt, ja, den Heiland, den Messias, den zukünftigen Retter sehen wird. Und ich finde, auch das ist etwas, was uns wirklich auch ermutigen kann, inwiefern. Wir sind eigentlich in derselben Situation wie unser Simeon, bevor er Jesus kannte. Klar, wir haben Jesus schon gesehen, als Kind in der Krippe. Wir haben schon den Himmel geöffnet gesehen, wo die Engel, will ich mal sagen, ja, das gesehen haben. Wir wissen von Petrus und von den Evangelien, dass sie auf dem Berg der Verklärung die Herrlichkeit Gottes gesehen haben. Und deswegen war es Petrus ja wichtig, 2. Petrusbrief, ja, dass er das noch weitergab, bevor er starb. Wir wissen schon sehr, sehr viel. Wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Der Heilige Geist auch ist in uns, so als Unterpfand, dass wir getröstet werden, ermutigt werden, dass Gott zu uns redet. Aber trotzdem sind wir noch Wartende. Das ist die Spannung, die die Theologen schon jetzt noch nicht bezeichnen. Wir haben schon etwas, den Heiligen Geist, etwas, was ja in den Propheten, zum Beispiel im Buch Joel, eigentlich ein Blick auf das Reich Gottes versprochen wurde. Aber ja, nicht alles das, was das Reich Gottes ausmacht und was die Propheten Joel und andere beschreiben, dass alles gut ist, dass wir ein neues Herz bekommen, dass nichts mehr Böses gibt, hat sich eben mit dem Kommen des Heiligen Geistes, mit dem ersten Kommen Jesus erfüllt. Wir warten immer noch. Wir haben zwar schon etwas, wir haben schon den Heiligen Geist, so wie das Simeon auch hatte, aber ja, das Heil, das haben wir noch nicht. So ähnlich wie mit einer Schwangerschaft. Das Kind ist noch nicht da, aber zumindest die Mutter weiß hundertprozentig, es ist da und es wird kommen. Und der Heilige Geist gibt dir auch die Zusicherung, dass das, was er dir versprochen hat, und was die Schwangerschaft dir auch verspricht, beziehungsweise der Hinweis bei einem Schwangerschaftstest oder die Ergebnisse beim Frauenarzt, der dir hundertprozentig verspricht, in 9 Monaten ist das Kind da, kann dir sogar ein genaues Zeitpunkt sagen, dass diese Zusage auch uns gilt. Manches ist schon da, manches sehen wir an Heil, an dem, was das Kind für uns bedeutet, auch im Blick auf eine Frau oder ihren Mann, im Blick auf die Schwangerschaft, das Kind, das geboren wird. Und so ist es bei Jesus auch. Manches ist schon da, wir fühlen schon manches. Wir sehen zwar, dass Jesus nicht, so wie die Schwangere auch das Kind nicht sieht. Gut, mit Ultraschall sieht man wenigstens ein bisschen was. Und so ist es jetzt mit uns auch, und deswegen gilt es zu warten. Und manchmal ist das Warten auch mit Schmerzen verbunden, mit Schwierigkeiten verbunden, mit Unannehmlichkeiten, und so ist es in unserem Leben als Christen auch. Und wir haben die Aufgabe, so wie das Simeon uns vorgegeben hat, treu was zu machen, auf das zu sehen, was uns der Heilige Geist uns zusagt. Und Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Ich werde alles neu machen. Ich werde euch, 2. Petrus 3, eine Welt geben, wo Gerechtigkeit wohnen wird. Ich werde wiederkommen in den Wolken, sagt er bei seiner Himmelfahrt. Das sind konkrete Zusagen, die der Heilige Geist, der ja der Autor der Bibel, des Neuen Testamentes auch ist, der dir das gibt. Und der Heilige Geist gibt dir diese Dinge auch immer in Erinnerung, wenn du zum Beispiel die Bibel liest. So wie es in Johannes 14, Vers 26 steht, dass der Heilige Geist euch an die Worte erinnert, die ich euch zu euch gesagt habe. Und dann gilt es jetzt nicht auf die Umstände zu schauen, ja, wo ist er denn, ich sehe ihn nicht. Das sagen vielleicht andere, wo ist der Bub denn zu der Schwangerschaft, ich sehe da noch nichts, es gibt gar noch keinen dicken Bauch. Manche Schwangerschaften, wenn man das gut verdeckt, kriegt im Prinzip keiner mit. So ist es aber bei vielen auch heutzutage. Ja, wo ist er denn? Ich sehe nichts von seiner Herrlichkeit. Aber nicht darauf zu schauen, sondern auf die Gewissheit, was der Frauenarzt einem gesagt hat und der Schwangerschaftstest. Du bist schwanger und du wirst in 9 Monaten ein Kind bekommen. Und so ist es jetzt letztlich auch mit der Gewissheit. Jesus, ja, Frauenarzt ist ein unpassendes Beispiel, Jesus hat uns in seinem Wort eine eindeutige Zusage gesagt. Wir können uns 100%ig darauf verlassen. Und es gibt schon Hinweise jetzt, je länger, je mehr, dass Israel wieder in seinem Land ist, dass die Dunkelheit immer tiefer wird. Wir denken, es ist ja schrecklich, aber Jesus hat das vorausgesagt. Bevor Jesus kommt, muss der Antichrist kommen. Dieses ganze antichristliche System sehen wir immer mehr und stärker. Wer hätte vor 100 Jahren gesagt, was in Offenbarung 17 steht, dass man nicht kaufen kann, wenn man dieses Zeichen auf der Stirn nicht hat? Diese grenzenlose Gesellschaft, die uns die Offenbarung zeichnet, die ist heute da, sichtbar. Wir wissen nicht, ob der schon da ist, der Antichrist, aber die Dinge sind vorbereitet. Und all das zeigt uns, wie das bei der Geburt auch, der Bauch wird immer größer, die sichtbaren Kennzeichen immer größer. So wie Jesus das sagt, wenn ihr Kriege seht, wenn ihr Verzweiflung seht, die große Weltangst, auch das sieht man heute. Die Krisen in sich immer verstärken, was sollen wir sehen? Wir sollen unsere Häupter erheben, denn unsere Erlösung naht. Wir sollen auf unseren Bauch schauen, wir wissen, er wird bald kommen. Und dann brauchen wir nicht in Panik zu geraten, sondern ganz gelassen und sichtbar auf die Geburt, auf Jesu kommen, schauen. Das Letzte. Ihm ist der Himmel geöffnet. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Stich von Albrecht Dürer kennt. Wer kennt diesen Mann, der da ist und über die Bibel vertieft ist eigentlich? Das ist Hieronymus. Der hat das Neue Testament ins Lateinische übersetzt, aus dem Griechischen Lateinischen. Also die Vulgata, die Bibel der alten Kirche ab Mittelalter bis Martin Luther, das ist sein Werk sozusagen. Ja. Was auffällt, ist an dem Hieronymus, er ist eigentlich in die Bibel vertieft, aber wenn ihr genau hinschaut, ein Auge richtet sich auf den Schädel. Er kommt übrigens in ganz vielen Stellen, Bildern von Hieronymus auf, es also entspricht den Fakten, er hat in seinem Arbeitszimmer einen Schädel. Um zu wissen, all seine Arbeit sollte er im Angesicht des Todes tun. Das ist der Schädel. Aber ihr seht, zwischen dem einen Blick von dem Auge auf den Schädel ist was? Das Kruzifix. Und das ist eben letztlich der Punkt, auf den es hier ankommt und den wir letztlich auch in unserem Text hier sehen und erkennen. Das ist ein entscheidender Punkt. Was sehen wir zuerst? Den Tod oder das Kruzifix? Es ist so entscheidend, dass wir Jesus am Kreuz zuerst sehen, bevor wir den Tod sehen. Und das sagt er dann später. Und Simeon segnete sie, Vers 34, und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel. Also Fall und Aufstehen. Und es hängt darauf an, wann ich Jesus sehe. Jetzt in dieser Welt, als Gekreuzigten, der für meine Schuld und Sünde gestorben ist, dann sein Heil erkenne, mit meinen Augen sehe, er ist mein Retter, ich bin verloren, ich habe keinen Halt. All das, was ich erlebe an Haltlosigkeit, an Friedlosigkeit, ist eine Konsequenz, dass ich nicht mehr dort lebe, wo ich eigentlich hingehöre. Entfernt aus der Nähe Gottes aufgrund meiner Schuld und Sünde. Und jetzt sehe ich ihn, nämlich den Heiland, der durch seinen Tod mir wirklich den Zugang wieder zu Gott, zum Heil, zum Frieden eröffnet hat. Und seine ganzen Freuden kommen in mein Herz rein, in mein Leben rein. Jetzt und natürlich in Zukunft. Deswegen kann ich sicher sein, weil ich jetzt schon Frieden in Jesus habe, aufgrund dessen, was er für mich am Kreuz getan habe, gilt das auch für alle Ewigkeit. Aber wenn ich den Heiland nicht sehe vor meinem Tod, ihm nicht begegne, dann werde ich auch Jesus begegnen, aber dann nicht mehr als Heiland und Retter, sondern als Richter, als Menschensohn, der dich und mich richten wird. Dann wird er mit Gerechtigkeit dir begegnen, nicht mit Gnade, wie am Kreuz. Und deswegen ist das Entscheidende, wann begegnest du Jesus? Weißt du, wenn du heute Nacht die Augen schließt, ich habe Jesus, meinem Heiland, begegnet und deswegen kann ich getrost einschlafen. Viele von euch kennen Wilhelm Busch. Das ist eine sehr prägende Figur in meinem Leben gewesen, obwohl ich nicht persönlich kennengelernt hat. Und seine Bekehrungsgeschichte ist sehr eindrücklich. Er war als junger Offizier war er im Ersten Weltkrieg. Er hat Zoten gemacht, er hat ein bewusst gottloses Leben geführt, auch gegen seine Eltern. Pfarrer war Pfarrer in Frankfurt, seine Mutter war eine pietistische Mutter im Herrn. Bewusst ein gottloses Leben geführt. Er hatte Zoten noch mit seinen Kameraden vorher im Graben gehalten. Und plötzlich redete er noch schon mit seinem Herrn, hörte er keine Antwort, seinen Freund. Und dann schaute ihn an und sah, dass durch einen Granatsplitter er getroffen wurde und tot war. Und dann ging ihm das auf. Jetzt traf dem Freund der Tod. So, und was ist dann? Hebräer 9, es ist bestimmt dem Menschen zu sterben und dann kommt das Gericht. Er würde jetzt Jesus begegnen, seinem Schöpfer und seinem Richter, aber ohne den Heiland, der für seine Sünden starb. Und das hat ihn bewegt, dann den Retter zu suchen. Er wusste nämlich auch, er war voller Sünde und er konnte dem Richter nicht begegnen. Er würde durchfallen, kein Heil und keine Rettung empfinden. Deswegen hat er sein Wort gelesen, hat die Bibel gelesen, und ist zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen und ist für viele eine Orientierung zum Leben an Jesus gekommen. Wir schließen ab. Was ist mit dem Simeon los? Ein alter Mann, der einem jungen Ehepaar ihr Kind vom Arm reißt. Ich wünschte mir für mich, für mein Leben, aber auch für dein Leben, dass die Leute auch staunen, vielleicht auch über dich. Und sagen, was ist mit dem Roland los? Oder mit dem Frank? Ich kenne ihn und sein Familienleben. Da ist auch nicht alles toll. Hat vielleicht Probleme mit den Kindern. Oder ist alt, ist einsam. Die Kinder besuchen ihn auch nicht so häufig. Und trotzdem macht er einen gelassen, glücklichen Eindruck. Was ist mit dem los? Was hat er, dass er so voller Freude und Lob ist? Ich verstehe das nicht. Das wäre doch toll, wenn sieben Tage nach Weihnachten Menschen doch an unserem Leben entdecken würden, dass wir das Heil in Christus nicht nur theoretisch davon wissen, sondern dass wir das erkennen, erleben und dass man das uns abspürt, dass wir das Heil in Jesus schon jetzt haben, geprägt sind, dass das Kind kommen wird, dass die Schwangerschaft eines Tages vollenden wird, dass Warten ein Ende hat. Und dass wir von dieser Zuversicht, von dieser Hoffnung geprägt werden, von dieser Kraft der Auferstehung, von dem Paulus in Epheser 1 spricht. Das wünsche ich mir. Das ist mein Silvesterwunsch. Vielleicht auch deiner. Ich lese in einem Gebet. Lieber Herr Jesus, du kennst uns. Du weißt, dass unser Alltag häufig nicht so toll ist. Wir sind einsam, wir haben Schmerzen, ja, wir leiden am Alter, wir machen uns Sorgen um unsere Kinder, um unsere Enkel. Manchmal zieht uns die Realität so herunter und unser Leben ist häufig so weit weg von der Begeisterung und dem Aufblick und von der Freude, den dieser Simeon hatte. Wir wünschen es uns aber, Herr, dass die Kraft der Auferstehung, die Gewissheit, Herr, dass wir deine Kinder sind, dass die Zukunft gesichert ist, dass wir keine Angst haben müssen, Herr, dass wir anderen vergeben können, dass wir uns vergeben können, weil du uns vergeben hast, dass das uns einfach im Alltag prägt. Herr, aus uns heraus können wir das nicht. Wir wünschen uns so sehr, Herr, dass wir dich im Alltag sehen. Rede du zu uns, wenn wir in dein Wort lesen, wenn wir beten. Erfülle uns mit deinem Frieden, mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist. Darum bitten wir dich. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir den Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. So segne dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.